Christian, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast Deep Dive. Der zweite. Wie ist es dir ergangen nach dem letzten?
Unser Problem ist ja gewesen, dass wir zu schnell durchgeritten sind durch einige gute Nachrichten, von denen wir geglaubt haben. Da steckt noch mehr dahinter. Da könnte man mehr nachfragen und ein bisschen genauer drauf schauen, ist es wirklich eine gute Nachricht, inwiefern ist es gut, für wen ist es gut. Und deswegen bin ich erstmal glücklich, aber wir haben ja noch gar keine Auswertung machen können, weil wir erst einen Deep Dive hatten. Und heute kommt der zweite. Und wenn wir 6 hatten,
dann
machen wir eine Auswertung.
Gut.
Und gucken uns das an.
Finde ich richtig
gut. Oder? Was meinst du?
Finde ich verdammt gut. Ich habe Feedback bekommen für den letzten.
Nein.
Ja.
Aber?
Nichts aber. War schön.
Was
ich glaube, die Leute müssen ihre Hörgewohnheiten jetzt ein bisschen umstellen.
Ah.
Das schon auch aktives Zuhören abfordert. Ich habe 2 unterschiedliche Feedbacks bekommen.
Hm.
Das eine war, finde ich gut, ist aber was komplett anderes. Muss ich jetzt erstmal mich rantasten. Und ein Feedback war, ach, das, was ihr vorher gemacht habt, da konnte ich immer so schön abschalten.
Aber jetzt, einschlafen.
Ja, jetzt ist keine Zeit zum Abschalten.
Einschlaf-Podcast.
Aber liebe Grüße gehen raus an Carsten. Carsten ist einer unserer treuesten Zuhörer.
Hallo Carsten.
Und Carsten hat gesagt, er konnte vorher immer richtig gut abschalten. Es war für ihn wie ein Urlaub. 30 Minuten vom Alltagsstress. Einfach kurz ins Spa fürs Gehör.
Das klingt gut.
Ja.
Gefällt mir irgendwie.
Gibt's jetzt aber nicht mehr. Ab jetzt ist das hier richtig Denksport.
Gibt auch einen kleinen Test am Ende, wo ich abfrage.
Mm. Gute Idee fürs nächste Mal dann. Christian, du hast ein neues Thema mitgebracht. Du hast es beim letzten Mal schon angeteasert. Wir werden uns heute mit Bürgerräten beschäftigen. Was ist die gute Nachricht?
Gute Nachricht ist, dass Bürgerräte Zulauf gewinnen in ganz Europa. Egal, wo man hinschaut, um uns herum, aber auch in Deutschland und in Gesamteuropa wird dieses Element der, es gibt dann den Begriff der deliberativen Demokratie, also der Demokratie, wo man noch mehr mitbestimmen kann, eigentlich auch ein bisschen so doppelt gemoppelt, ne? Pleonasmus würden die Griechen sagen, die es auch erfunden haben. Weil in Demokratie steckt ja eigentlich schon drin, dass man sich beteiligt und dass man mitmacht.
Mhm.
Deswegen ist übrigens direkte Demokratie ist ein ganz neuer Begriff. Wenn jetzt ein Athener mit einer Zeitmaschine herkommen würde von vor 2500 Jahren und du sagst ihm, hey, direkte Demokratie, dann würde er das nicht verstehen, weil er sagt, Demokratie ist ja direkt. Da gehe ich auf den Marktplatz und rede mit meinen Kollegen und dann treffe eine Entscheidung.
Hast du schon einen wichtigen Punkt gesagt? Kollegen, weil es nur Männer waren.
Ja, klar.
Muss man ja sagen. Also von der Demokratie damals waren Frauen ausgeschlossen. Ich finde, das ist eine wichtige Information, dass man das einfach noch mit beisteckt.
Ich wollte das Direkte betonen. Das
genau.
Direkte gibt es erst, seitdem man repräsentative Demokratie hat. Seitdem man Menschen in Parlamente wählt, weil man gesehen hat, es geht ja nicht. Wir können ja nicht, 85 Millionen Leute können sich nicht auf dem Marktplatz treffen und eine Entscheidung gemeinsam treffen. So. Dadurch hat sich parlamentarische Demokratie entwickelt. Menschen, die wir wählen. Und von denen wir glauben, der kann gut meine Meinung, meine Ziele, meine Wünsche widerspiegeln und meinen politischen Willen durchsetzen. Okay? Und das hat aber im Laufe der Zeit dazu geführt, dass, na klar, die Leute, die das gut können, sind meistens auch Leute, die in dem Feld in irgendeiner Form zu Hause sind oder dafür ausgebildet wurden. Das sind häufig Juristen, weil am Ende geht es ja um Gesetze. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass Parlamente nicht widerspiegeln, was in der Bevölkerung wirklich für Berufe da sind. Das Alter ist nicht wiedergespiegelt, wenn man erst ab einem bestimmten Alter auch gewählt werden kann, zum Beispiel in Parlamente, aber keine Kinder in Parlamenten vertreten sind, sondern deren Rechte von anderen wahrgenommen werden müssen. Genauso Bildungsabschlüsse. Das Geschlecht ist auch wieder schlechter abgebildet im Deutschen Bundestag, als es schon mal gewesen ist.
Hautfarben,
all das. Herkünfte, Religionen, all diese Dinge sind schlechter. Was heißt schlechter? Sind nicht so abgebildet, wie sie in der Gesellschaft vorkommen. Ja, man kann es aber auch nicht künstlich herstellen, das will ich gar nicht behaupten. Und diese Bürgerräte, und deswegen stelle ich die heute vor, sind vielleicht eine Methode, um mehr die Gesellschaft, die wir haben, wieder zu spiegeln in politischen Prozessen.
Zu repräsentieren. Kannst du noch mal in einem Satz sagen, was die gute Nachricht ist?
Die gute Nachricht ist, dass diese Bürgerräte Zulauf gewinnen. Bürgerräte sind per Los ausgeloste Menschen, die sich treffen und gemeinsam überlegen, wie kann man Politik machen, was braucht es für Gesetze, für Vorkehrungen, für neue Ideen, um Politik zu bereichern, um
okay.
Gesellschaft zu verbessern.
Und davon gibt es zunehmend mehr?
Es wird immer mehr, es ist ein Trend und ich habe es als gute Nachricht mitgebracht, obwohl es auch Facetten gibt, die uns vielleicht nachdenklich stimmen sollten, darüber werden wir auch noch sprechen, aber erstmal ist es eine gute Nachricht, weil so vielleicht auch diese schöne alte Demokratie, über die reden wir in letzter Zeit irgendwie sehr häufig, hat man vor 20, 30 Jahren nicht gemacht, nochmal belebt werden kann und gestärkt werden kann, weil am Ende des Tages ist sie nicht perfekt, aber es gab auch noch keine Regierungsform, die besser gewesen ist.
Okay. Wie sieht so ein Bürgerrat aus? Kurze Frage, ich muss die fragen, ich will nicht picky sein, aber ich denke die ganze Zeit drüber nach, dass ich allgemein heißt das Bürgerrat, richtig? Das heißt nicht Bürgerinnenrat.
Bürgerinnenversammlung, Bürgerrat, gibt verschiedene Begriffe. Also auf Deutsch. Wir werden ja heute nach ganz Europa gucken, das ist mein Ziel. Auch natürlich, weil ich von der Europäischen Akademie Berlin komme, ist es uns wichtig, Best-Practice-Beispiele aus anderen Regionen auch wahrzunehmen. Es gibt ja Länder, die haben dieses Problem nicht, was wir haben mit dem Gendern, dass man dann ein Geschlecht irgendwie ausschließt oder das Gefühl hat, es auszuschließen. Sehen auch nicht alle Menschen so. Aber einmal die Best Practices aus anderen Staaten angucken und dann aber auch gesamteuropäische Lösungen. Und da gab es auch schon Bürgerräte. Sich anzuschauen, ist, glaube ich, interessant.
Wie funktioniert so ein Bürgerrat?
Du kriegst einen Brief.
Geil.
Machst ihn auf und da steht drin.
Was, wenn ich so einen bekommen würde?
Vielleicht auch eine E-Mail, ich weiß nicht.
Aber, ah ja, okay.
Also du kriegst eine Benachrichtigung. Du wirst benachrichtigt, weil du zufällig ausgelost wurdest als Teilnehmerin, Teilnehmer für diesen Bürgerrat, der sich mit einem Thema beschäftigen soll, der in einer Region ein bestimmtes, vielleicht auch gar kein festes Thema, sondern einen bunten Strauß an Themen behandeln soll. Und dann wird dir die Möglichkeit gegeben, da mitzumachen. Ja? Und das Auswahlverfahren soll so gestaltet sein. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Beispiele davon. Und es gibt sehr unterschiedliche Handhabungen. Und auch da versucht man dann, Gerechtigkeit irgendwie abzubilden. Man hat immer als Vergleichsfolie natürlich die normale Wahl zu einem Parlament. Daran muss man sich irgendwie messen. Das ist ja eigentlich genau, es folgt ja einer ähnlichen Idee, dass Menschen eine Entscheidung treffen und beteiligt werden. Aber vielen Menschen reicht es eben nicht. Wir reden immer mehr von Politikverdrossenheit, von Polarisierung. Und da Wege zu finden, auch zwischen den eigentlich vorgesehenen Wahlen Beteiligung zu erzeugen, dafür kann sowas gut sein, dass man diesen Brief kriegt und dann vielleicht an 4 Wochenenden pro Jahr sich mit anderen Menschen trifft an einem Ort, wo man Vorschläge erarbeitet. Workshop-Atmosphäre.
Ein Hinweis dazu und eine Frage. Hinweis, weil du gesagt hast, Wahlbeteiligung, Politikverdrossenheit. Ich glaube, wir haben beide ziemlich überrascht auf die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl geguckt. Das waren 83%, wenn ich die Zahl richtig vor Augen habe. Exorbitant 84. Viel war. 84. Wollte das 1% nicht unterschlagen, aber was wirklich krass viel war. Frage zu den Bürgerräten, zu den Bürgerinnenräten. Wie werde ich ausgewählt?
Na, Einwohnermeldeamt in Deutschland. Ja. Da kannst du zufällige Samples bestellen und kannst sie kaufen.
Wusste ich nicht. Danke.
Es sind meistens gemeinnützige Vereine. Wir packen ein paar in die Shownotes. Mehr Demokratie e.V. ist einer davon, den habe ich mir angeschaut. Und die können beim Landeseinwohnermeldeamt nach bestimmten Kriterien filtern, Regionen abbilden, Bezirke. In Berlin ist es jetzt nochmal speziell natürlich, weil wir eine sehr enge Bevölkerungssituation
haben. Community. Enge Community.
Na, das weiß ich nicht, ob ich das damit meinte. Aber hohe Bevölkerungsdichte, okay, das ist auf dem Land ein bisschen anders. So, dann gehst du dahin, soll möglichst diverses Miniaturabbild der Bevölkerung darstellen, was dann da kommt, was aber natürlich auch sehr schwer darzustellen ist. Du wirst nie diesen Prozentsatz abbilden können, den es in einem 80-Millionen-Land gibt. Aber es ist diverser als im Parlament, gehen wir mal davon aus. Und es sind keine Berufspolitiker, sondern es sind auch mal Menschen, die sagen, ich habe einen normalen Job, ich mache was ganz anderes und habe aber trotzdem auch ein Interesse daran, dass es meinen Kindern gut geht in der Stadt oder auch mir später, wenn ich alt bin. Ja? Könnte darüber reden, wie sollen Städte umgebaut werden, dass sie altersgerecht sind, dass sie für blinde Menschen gut zu bewältigen sind. Dass
für Fahrradfahrer Schulwege, und Fahrradfahrer,
all diese Dinge.
Fahrradfahrerinnen.
Auch für Autofahrer. Also es geht darum, nicht nur Fahrradfahrer einzuladen und dann zu sagen, was läuft gerade falsch und wie kann es für Fahrradfahrer besser sein, sondern diese Bürgerräte haben meist, sollen repräsentativ sein. Und dazu gehören halt auch Autofahrer. Oder Menschen, die verschiedene Verkehrsmittel benutzen. Gibt ja kaum einen, der nur mit dem Auto fährt. So, unterschiedliche Milieus, Leute, die vielleicht nie miteinander ins Gespräch kommen. Auch das ist eine wertvolle Übung, sieht man immer wieder. Generationen, Ansichten, all das soll ein bisschen durchmischt werden und dann soll nach Lösungen gesucht werden. Klingt erstmal so zu schön, um wahr zu sein. Okay?
Klingt aber die Idee ist alt. Klingt nach einer Utopie.
Die Idee ist aber alt, hat es nämlich schon gegeben. Wir haben eben schon über Athen gesprochen. Soweit müssen wir gar nicht zurückgehen. Dieses Konzept der Bürgerinnen, Bürgerräte hat einen großen Boom erfahren in den 70er Jahren in Dänemark. Peter Dienel ist ein deutscher Sozialwissenschaftler, der das untersucht hat, unter anderem auch dann dieses dänische Modell. Und der spricht immer von der Planungszelle und von Konsensuskonferenzen, die in der gleichen Phase angefangen haben in Dänemark, wo man eben genau das gemacht hat. Menschen in einer sehr, damals natürlich auch homogeneren Gesellschaft als jetzt Berlin 2025 zusammenbringen und über Themen reden, die sonst Politiker behandeln. Okay?
Weißt du, wie die Dänen drauf gekommen sind, das zu machen? Was der Hintergrund war? Also warum Dänemark?
Naja, erstmal, glaube ich, gibt es so auch, was Community angeht, in Skandinavien mehr Offenheit dafür, dass man sich trifft und Dinge irgendwie gemeinsam bespricht, traditionell. Also, glaube ich, in der Kultur auch immer ein bisschen verankert, ist man eher zu Hause oder durchmischt man sich und geht auf Plätze und diskutiert miteinander, was die Zukunft angeht. Und dann sind, glaube ich, die 70er Jahre ein Zeitpunkt, wo technologisch sich sehr viel verändert hat, wo Menschen auch Zukunftsängste entwickelt haben, wo, du weißt es, der Club of Rome seinen Bericht vorlegt, dass die Ressourcen endlich sind, dass der Klimawandel irgendwie da ist, dass es ein Problem gibt mit Nachhaltigkeit, und all das bewegt dann Menschen, sich selber Gedanken zu machen über ihre Zukunft. Ja. Geht so ein bisschen einher auch mit Utopien, die in der Zeit aufkommen, und man überlegt sich, meine Kinder werden irgendwann auf dem Mond leben, deren Kinder in einer anderen Dimension, dann irgendwie fliegen wir zur Sonne oder andere Sonnensysteme. Ist schon auch getragen von einem gewissen Zukunftsoptimismus, der auch mal eine Schattenseite hat, weil Leute sich überfordert fühlen und sagen, geht mir alles zu schnell. Auch kein neues Phänomen. Wenn wir heute darüber reden, Mensch, KI wird uns alle zerstören, Tesla, was zerstört oder ist sehr disruptiv für den gesamten Automarkt. Diese Ängste hat es immer gegeben, Zukunftsängste. Immer wenn es technologische Sprünge gab oder Veränderungen, hat es auch Angst davor gegeben. Vom Buchdruck über Seefahrt bis heute.
Gut, also in den 70er Jahren in Dänemark durch Herrn Diehl, einen Deutschen.
Nee, Herr Diehl hat
es
zur gleichen Zeit untersucht und vorgeschlagen, wie sowas funktionieren kann, während sich in Dänemark, also es ist nicht nur an einem Ort entstanden, sondern an mehreren Stellen in Europa zeitgleich. Wer da was beeinflusst hat, bin ich nicht ganz sicher, aber ich finde, der eine ist der Sozialwissenschaftler, Peter Diehl, und die anderen sind die Leute, die es in Dänemark auf einem sehr lokalen Level gemacht haben und ausprobiert haben.
Mit welchem Ergebnis?
Erstmal ist das Ergebnis, dass diese Bürgerräte sich regelmäßig getroffen haben und erfolgreich und manchmal weniger erfolgreich, so wie Politik halt ist, Dinge versucht haben vorzuschlagen. Die Frage ist ja, wenn Politik und Gesellschaft sind ja auf eine gewisse Art konstituiert, und da gibt es Gesetze, die dann Dinge regeln. Und diese Gesetze werden nicht von Bürgerräten gemacht, sondern Bürgerräte sind eigentlich immer nur Ratgeber und Impulsgeber und können sagen, passt mal auf, folgendes Gesetz sollten wir einführen und folgendes Gesetz sollten wir vielleicht abschaffen. Und dann liegt es aber trotzdem am Parlament, was ja per Verfassung die Macht hat, das zu entscheiden, das entweder aufzunehmen und umzusetzen oder zu sagen, machen wir nicht. Und natürlich hast du einen größeren Druck, wenn diese Ideen aus der Mitte der Gesellschaft kommen und vielleicht auch breiter getragen werden.
Es sei denn, wie in Berlin, du machst einen Volksentscheid und dann wird er nicht umgesetzt.
Was ja oft daran liegt, dass nicht genug Leute überhaupt abstimmen, ob das passieren sollte.
Aber Deutsche Wohnen enteignen war ja relativ erfolgreich und wurde nicht umgesetzt. Aber egal, anderes Thema.
So, es ist kein anderes Thema. Es ist, Volksentscheide sind nochmal was anderes. Volksentscheide sind ja auch in Verfassungen festgeschrieben. Diese Bürgerräte sind...
Da sind beide nicht bindend am Ende.
Volksentscheide schon. Also es gibt ja den Volksentscheid, der auch als Gesetz ins Bundesgesetzbuch oder ins Landesgesetz übernommen werden kann. Dann kann er natürlich aber wieder vom Parlament gestrichen werden. Dafür ist ja ein Parlament da, das Gesetze auch abschaffen kann und ändern kann. Also es gibt Begehren, Entscheide, da gibt es ja unterschiedliche Stufen in jedem Bundesland. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich wollte heute über Bürgerräte sprechen. Und Bürgerräte formieren sich aus der Gesellschaft heraus, durch Vereine und Organisationen, werden aber immer häufiger auch durch den Staat initiiert. Ja, dass der Deutsche Bundestag sagt, wir initiieren einen Bürgerrat, um mal zu hören und auch so, um zu beteiligen. Und es birgt immer die Gefahr, dass man sich veralbert vorkommt. Ja, warum, ich bin jetzt nur Beiwerk oder ich werde nur genutzt, um etwas zu legitimieren, wo sich andere Profipolitiker vielleicht lange schon Gedanken drüber gemacht haben. Das ist, glaube ich, eine Gefahr.
Jetzt bist du ja Experte für Europa. Hast du Beispiele, wo solche Bürgerräte in Europa stattgefunden haben?
Nicht nur Beispiele, wo sie stattgefunden haben, sondern auch, wo sie stattfinden.
Tagt jetzt gerade irgendwo in Europa, wenn wir beide miteinander reden, unter Umständen ein Bürgerrat?
Definitiv. Es ist eine richtige deliberative Welle, nennt man das. Ja, es gibt sehr viele Bürgerräte, die von Großbritannien über Frankreich, Polen und Estland sind groß dabei. Aber also Norden, Süden, Westen, Osten, egal wo wir hinschauen, es gibt Bürgerräte, die sich mit konkreten Themen befassen. Ich habe ein paar mitgebracht. Wenn wir nach Westen gucken, Frankreich und Belgien, erinnerst du dich daran, dass vor ein paar Jahren die Gelbwesten große Protestaktionen in Frankreich auf die Straße gegangen sind und dann Emmanuel Macron, damals schon Präsident gewesen, einen Klimabürgerrat einberufen hat, um zu sagen, ist gut, ich habe es verstanden, dann gebt mir eure Vorschläge, und zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger haben 149 Vorschläge für ein besseres Klima, für besseren Klimaschutz erarbeitet. Okay?
Ich erinnere mich, einer der Vorschläge war eine Temporegulierung auf den Autobahnen, richtig?
Tempolimit 110, ich wollte gerade gucken, wie viel.
Ich bin mir fast
110
sicher.
Auf Autobahnen. war ein Vorschlag. Verbot kurzer Inlandsflüge.
Es ist völlig verrückt, dass die Leute selber auf die Idee gekommen sind, aus diesem Bürgerrat heraus ein Tempolimit einzuführen.
Pflicht zur Gebäudesanierung. Sogar der Straftatbestand Ökozid und Verankerung von Klimaschutz in der Verfassung.
Alles Vorschläge. Aber lass uns da ganz kurz drauf gucken, weil das finde ich total spannend. Das sind ja Vorschläge, die normalerweise einem bestimmten Klientel zugeschrieben werden. Es sei also einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und das ist doch total spannend als Ergebnis, dass wenn man eine zufällige Auswahl trifft an Menschen aus der Bevölkerung, dass sie dann trotzdem in einem Konsensverfahren zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Das ist total verrückt. Also das würde ja den Rückschluss zulassen, dass man in der Gruppe dann doch eher fortschrittlich denkt, statt rückwärtsgewandt. Zumindest das, was du eben vorgelesen hast.
Ja, was ist vorwärts, was ist rückwärts? Das ist halt am Ende ist es Politik. Menschen machen Politik. Diese Bürgerräte tagen nicht im luftleeren Raum. Die laden Experten ein und lassen sich Hinweise geben und Tipps. Und das sind jetzt progressive Dinge natürlich. Das ist am Ende nicht eingetreten. Macron selbst ist davon wieder abgerückt, von diesem Tempolimit-Vorschlag.
Was schade ist.
Er hat aber ungefiltert diese Dinge dem Parlament vorgelegt und vorgeschlagen. Und es ist, man kann nicht erwarten, dass alle Vorschläge gesetzt werden. Ja, so sehr man das möchte, braucht man am Ende doch organisierte Mehrheiten, so wie sie in der Verfassung vorgesehen sind. Diese Bürgerräte sind aber, das zeigt das Beispiel sehr gut. Erstmal Punkt 1, der Punkt, den du gemacht hast, das zeigt es sehr gut. Menschen sind nicht doof, kommen auf gute Ideen und können sich auch mit komplexen Themen befassen, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt, wenn man Lust darauf hat, das zu machen, wenn man vielleicht externe Impulse noch sich ranholt und Experten anhört, die sich gut damit auskennen. Jeder macht sich Gedanken um die Zukunft, um die eigene wirtschaftliche Zukunft, aber auch um die Gesundheit seiner Kinder. Und ich will jetzt nicht in eine Richtung irgendwie drücken, aber was ist schlecht an einem Tempolimit? Ich meine, mir würde nichts einfallen.
Gut, also mein Porsche könnte ich dann halt nicht mehr ausfahren.
Auch dafür würde es Lösungen geben, dann würde man halt so Rennstrecken.
Ich habe ja gar keinen Porsche.
Okay. Nein.
Hab einen Ferrari. Nein. Also, Empowerment. Aber du hast einen wichtigen Punkt gemacht, den würde ich gerne noch einmal fett unterstreichen, dass es am Ende ein parlamentarisches Verfahren gibt, wo diese Vorschläge durch müssen und dass es eben auch kein Grundrecht darauf gibt, dass die Dinge umgesetzt werden. Das ist, weil mir das in Diskussionen, wir hatten das schon mal an anderer Stelle, immer mal wieder begegnet, dass Leute sagen, hey, wenn ich mit einer Politikerin oder einem Politiker rede, dann machen die am Ende trotzdem nicht das, was ich will. Und ich dann jedes Mal sage, ja, stimmt, weil es muss eben durch ein parlamentarisches Verfahren. So, ist mir einfach wichtig, das zu unterstreichen, weil ich habe diese Diskussion wirklich bestimmt 10, 15 Mal geführt. Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Ja, am Ende des Tages geht es um Macht und wie es Macht verteilt und wer kann was umsetzen. Und das Substrat von diesem Machtwunsch ist eben ein Gesetz, an das sich alle halten müssen. Und trotzdem geht es ja nicht nur darum jetzt, wie kann ich Gesetze ändern, wie kann ich Tempolimits schaffen, diese harten Gesetze. Es geht auch im größeren Sinne um unser demokratisches Zusammenleben. Und es gibt Studien von der OECD, die gezeigt haben, dass wenn Menschen sich beteiligen können, wenn sie das Gefühl haben, ich werde ernst genommen und meine Stimme hat einen Einfluss auf das, was besprochen und entschieden wird, dann sind sie zu 69% mit der Demokratie zufrieden. Wenn sie das Gefühl haben, egal was ich mache, ja, ich schimpf zu Hause vorm Fernseher, ich klicke bei TikTok oder was, weiß ich, was man immer macht, ich wische nach links oder ich verzettel mich. Ich finde es gut, ich finde es schlecht, ich beschwere mich. Egal, was ich mache, ich gehe zum Bürgerrat, ich schreibe meinem Parlamentarier, ich wähle eine Protestpartei. Egal, was ich tue, es ändert sich einfach nichts. Das sind Demokratien, wo die Menschen unzufriedener werden und unzufrieden sind mit Demokratie, weil sie das Gefühl haben, ihre Stimme wird nicht mal gehört. Dass man sie dann ablehnt, ich glaube, das muss man keinem Erwachsenen erklären, dass man sich nicht mit allem durchsetzen kann, was man will. Kann niemand. Gibt niemanden.
Jetzt habe ich dich ein bisschen von deinem Pfad abgebracht. Du warst dabei ein paar good best Practices aus Europa.
Frankreich war das eine Beispiel. Frankreich. Lass uns noch kurz Belgien machen und dann nehmen wir ein Land pro Himmelsrichtung, um uns nicht zu verzetteln. In Belgien sind die Bürgerräte, deswegen finde ich es spannend, institutionell verankert mittlerweile. Also die deutsche Minderheit in Belgien, sind nicht viele, ein bisschen weniger als 100.000 Menschen, glaube ich, haben einen permanenten Bürgerrat. Das heißt, da ist es institutionalisiert. Mhm. Das ist ja die Frage, in 50 Jahren sagen wir, Mensch, bräuchte man was Neues und wieder eine Revitalisierung. Aber genau dafür steht jetzt erstmal dieser Bürgerrat in Belgien, ein Land, was, wenn du dich, egal wer sich damit beschäftigt, ist eine Katastrophe, dieses Land, politisch, ja, total gelähmt, unterschiedliche Minderheiten, die sich blockieren und es gibt kein richtiges Fortkommen. Und dieser permanente Bürgerrat darf dem Parlament Empfehlungen übergeben und das Parlament muss dazu Stellung nehmen. Ja, das ist per Verfassung mittlerweile so geregelt. Das bedeutet, man kann es nicht mehr einfach hinten runterfallen lassen, sondern wenn es Menschen gibt, die darauf schauen, wie zum Beispiel eine gut funktionierende Presse, dann kann man nachverfolgen, was passiert eigentlich mit den Vorschlägen aus diesem institutionell verankerten Bürgerrat. Deswegen so eine Art Labor für Demokratieinnovation, die da entstanden ist.
Gerade in Belgien.
Gerade in Belgien. Sagt eine Himmelsrichtung Süden. Spanien und Italien haben gemeinsam, dass das Thema Klima dort von Bürgerräten aufgegriffen wird und dass Politici per caso, Zufallspolitiker, auch in Italien und in der adriatischen Region eine längere Tradition haben. Es gibt einige Stadtstaaten, die ihre Bürgermeister zum Beispiel per Los wählen.
Ja, ich liebe es.
Man muss sich qualifizieren, man muss auch wollen, man muss Bürgermeister werden wollen. Man bleibt es nicht lange, ich glaube, es ist ein halbes Jahr, diese Regelung, aber diese Tradition, dass Dinge per Los auch entschieden werden und trotzdem als demokratisch verstanden und akzeptiert werden, weicht ab von dem, was man weiter im Norden manchmal so mit Losentscheiden verbindet. Das ist ganz interessant. Wenn du einen Raum mit 50 Leuten hast und die fragst, ist es gerecht oder nicht, ist sehr ausgewogen. Finden nicht alle demokratisch Losentscheide. Findest du das demokratisch?
Demokratisch ist es nicht, aber es scheint mir
warum nicht
die richtige Schlussfolgerung zu sein.
Warum ist es nicht?
Weil nicht die Mehrheit entscheidet. Und das wäre für mich das Grundprinzip der Demokratie, dass die Mehrheit entscheidet. Wenn ich es losentscheiden lasse, ist es ein Glücksprinzip. Aber ich finde die Idee gut, wenn du das Los mehrmals hintereinander entscheiden lässt, dann hast du eine ziemlich gute Verteilung über die Bevölkerung. Unter der Voraussetzung, und da würde ich ein Fragezeichen dran machen, wenn sich nur weiße mittelalte Männer qualifizieren für das Losverfahren, dann habe ich am Ende eben auch nur weiße mittelalte Männer. Weißt du, deswegen fand ich das, was du vorhin gesagt hast, das hat bei mir total verfangen. Dass ich mir als Verein die Daten hole und dann nach einem Zufallsverfahren Leute für so einen Bürgerinnenrat anschreibe und sage, das Los hat entschieden, sei dabei. Das finde ich richtig, richtig smart. Das gefällt mir. Hm. Dieses, dass du dich präqualifizieren musst, da hätte ich ein Fragezeichen, weil ich mir dann, also wer qualifiziert sich? Am Ende sind es wieder die Anwälte. Aber ich mag die Idee von einem Losverfahren. Ich mag es wirklich. Ich finde es total spitze. Ich finde die Vorstellung gut, mehr Pluralismus in ein Parlament reinzubringen. Finde ich mega. Eben nicht nur, guck dir an, wie es vor 10 Jahren war. Nur Anwälte, nur Wirtschaftsberaterinnen. Das war wirklich, war total abwegig. Hast reingeguckt und hast dich dann gefragt, wo ist eigentlich die Krankenpflegerin? Wo ist der Maurer? Wo ist ein Mensch, der irgendwie eine Behinderung hat? Wo ist das repräsentiert? Es war halt lange alles nicht repräsentiert.
Das ist die Frage von Repräsentation. Das andere ist halt die Frage, es ist ja auch ein Handwerk, ne? Es ist ja auch etwas.
Politik meinst du?
Ja. Auch gerade im Parlament sitzen. Wie entsteht ein Gesetz? Und keine der Berufsgruppen, die du genannt hast, will ich irgendwie madig machen, aber am Ende hat es ja auch einen Grund, dass viele juristisch vorgebildete Menschen in diese Position kommen, weil sie verstehen, was da passiert und weil sie sich damit vielleicht in der Ausbildung schon auseinandergesetzt haben.
Ich würde dann Veto einlegen, möchte aber die Diskussion nicht in die Richtung lenken. Ich nehme das für den Moment so hin und ich glaube, dass es okay ist, das auch offen zu diskutieren, weil ich hätte eine komplett andere Meinung dazu. Weil du kannst alles lernen.
Ja, genau, dann musst du aber lernen und dann hast du es gelernt. Und die Leute, die es besser gelernt haben, sind dann besser vielleicht darin, als die anderen, die es nicht so lange gelernt haben. Das ist ja der Grund, warum es Juristen vor allem dominieren, weil sie es etwas länger schon gelernt haben.
Okay. Wie gesagt, lassen Sie die Diskussion an der Stelle nicht vertiefen, weil sonst verlassen wir den Pfad. Lass uns lieber in ein anderes Land gucken.
Wir gucken nach Polen. Gutes Beispiel, die Stadt Danzig, Gdansk, Hochwasser, Ende der 10er Jahre, 16, 17 glaube ich, schlimmes Hochwasser. Und der Bürgermeister, sehr progressiv, Adamowicz glaube ich, hat versprochen, danach wurde ein Bürgerrat installiert, um sich konkret mit dem Thema Hochwasserschutz auseinanderzusetzen. Und er hat gesagt, alle Vorschläge, die mehr als 80% Zustimmung erreichen in diesem Bürgerrat, setze ich um. Ja, schon so carte blanche gegeben.
Und?
Hat er auch gemacht. Und das nächste Hochwasser, kaum Schäden. Das heißt, aus dieser Schwarmintelligenz von den Menschen in Danzig ist ein wirksamer Hochwasserschutz entstanden. Die Ideen waren alle smart. Das sind Menschen, die dann eben nicht die Juristen sind und sagen, wie muss man ein Gesetz machen, sondern die hatten an ihrer Seite oder als Schirmherrn jemanden, der Politik als Beruf macht und der sagt, das, was ihr mir vorschlagt, das setzen wir um. Das war dann die Exekutive. Jetzt wackeln wir ein bisschen hin und her zwischen den Gewalten. Aber die Menschen, die vom Fach sind und die sich auskennen und die sagen, das bringt was, das bringt nichts, wie man die Keller schützt, wie man irgendwie die Felder bestellt, was weiß ich, was man da so machen muss für Hochwasserschutz, die zu befragen und da auf die Mehrheit zu hören, das ist, glaube ich, sehr smart, weil das am konkreten Problem entschiedene Dinge sind und nicht die Frage, wen entsenden wir für 4 Jahre in ein Parlament. Das, dann kannst du ja nicht mehr entscheiden, du weißt ja nicht, kommt eine Pandemie und auf einmal ist jemand, den ich gewählt habe, der sich vielleicht gar nicht auskennt mit Viren, dafür zuständig, Viren abzuwehren. Okay, dann hättest du lieber jemand anders gewählt, wahrscheinlich der Virologe ist und der sich damit auskennt sein ganzes Leben. Und dafür können doch Bürgerräte gut sein, dass man sagt, man vertraut auf den gesunden Menschenverstand von zufällig ausgelosten Menschen, die in der Region auch noch leben, also was zu verlieren haben. Und nicht irgendjemand aus dem Saarland sagt, wie Hochwasserschutz in Rostock funktionieren muss. Ja, weil es ihn vielleicht gar nicht, weil er gar keinen Bezug dazu hat. Und weil er ja auch sich Fachleute holen muss und da irgendwie Experten engagiert, die ihm das erklären können. Das kann ja ein Politiker nicht. Was ein Politiker kann, glaube ich, eine Politikerin, ist, gute Gesetze zu schreiben, die auch Bestand haben. Das ist gar nicht so leicht übrigens.
Jetzt haben wir Belgien gehabt, wir hatten Irland, wir haben Polen gehabt, wir haben fast alle Himmelsrichtungen abgedeckt.
Irland hatten wir gar nicht. Irland war einer der Treiber.
Haben wir nicht schon über Irland gesprochen?
Irland, nee, wir haben über Dänemark am Anfang geredet.
Dann lass uns doch über Irland reden.
Irland hat ein Problem, hätte ich fast gesagt. Irland hat natürlich ein so kulturelles Merkmal und das ist sehr starker Katholizismus. Neben Polen so eins der katholischsten Länder in Europa und deswegen tun sie sich mit Entscheidungen, die zum Beispiel Abtreibung oder Ehe betreffen, schwerer als andere Länder. Also Politiker, die offen dafür eingetreten sind in den letzten Jahrzehnten, Ehe für alle oder Abtreibungsgesetze zu vereinfachen und Abtreibung leichter zu machen, die können nicht damit rechnen, dass sie wiedergewählt werden. Und da hat man die Bürgerräte als nicht Workaround, sondern als so positiven Einfluss genutzt, hat zufällig ausgeloste Bürger zusammenbekommen und die haben tatsächlich dafür votiert, Abtreibung zu vereinfachen in bestimmten Fällen und auch Ehe für alle zuzulassen. Und das wurde dann aufgenommen und damit hat das Parlament ja auch eine andere Legitimationsbasis, weil es sagen kann, schaut mal her, ist gar nicht unsere Idee, haben jetzt sich nicht Berufspolitiker ausgedacht, was wir hier machen, sondern es kam aus der Mitte der Gesellschaft. Und damit gewinnt, darüber haben wir eben schon gesprochen, damit gewinnt Demokratie, professionelle Demokratie im Parlament auch eine andere Legitimation und kann sagen, das kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Also ein guter Vorschlag, finde ich, und ein Best-Practice-Beispiel.
Jetzt hast du dich ja in der Vorbereitung sehr in dieses Thema reingearbeitet und eine gute Nachricht war, Bürgerinnenräte sind europaweit auf dem Vormarsch. Nachdem du dich damit beschäftigt hast, was ist deine Meinung dazu? Findest du es immer noch eine gute Nachricht?
Ich finde es sogar noch mehr eine gute Nachricht, als ich es vorher fand.
Noch besser als vorher.
Ich bin davon noch angetaner, als ich es vorher gewesen bin, weil ich beschäftige mich sehr viel mit so Fragen von Demokratie und Parlamenten auch. Und ich hätte gedacht, es entzieht so ein bisschen dem eigentlichen Parlament, was ja dafür da ist, genau diese Meinung abzubilden, den Boden. Und warum braucht man jetzt so eine Nebenstruktur? Weil ich fest davon überzeugt bin, es gibt Menschen, die einfach Macht besser verstehen als alle andere und die suchen sich die Pfade, die zur Macht führen, weil sie andere Menschen beherrschen wollen oder weil sie dafür sorgen wollen, ihren Willen anderen aufzuzwingen. Nichts anderes ist am Ende Macht. Und ich glaube, man sollte es nicht als Entweder-Oder begreifen, sondern man kann diese Bürgerräte wirklich sehen als einen Impulsgeber, als etwas, was dem eigentlichen Parlament Stärke zuführt und nicht dieses Parlament schwächt. Und dann ist es gut, dann finde ich es sehr gut. Man darf nicht sagen, das sind die neuen Parlamente und alles wird jetzt nur noch zufällig entschieden. Ich glaube, dann wird es so ein bisschen Tohuwabohu.
Tohuwabohu.
Dann wird es wild. Ja, wenn keiner von uns beiden könnte ein medizinisches Thema mit einem Gesetz hinterlegen.
Kann ich.
Aber wenn wir beide Verantwortung hätten und dem Ausschuss sind, der dafür zuständig ist, einen Gesetzesvorschlag zu entwickeln, was wäre das für eine Bereicherung, wenn wir mit 50 Krankenpflegerinnen, mit 50 Ärzten, mit 50 Menschen, die Rettungswagen fahren, sprechen könnten und die fragen, wie erlebt ihr das? Was würde euch wirklich helfen? Ja, welche Art von Rampe ins Krankenhaus oder welche Art, wie viele Etagen sollte ein Krankenhaus haben, bevor es absurd wird? Und dann würden die Leute sagen, Mensch, das und das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Und dann hätten wir, glaube ich, eine sehr viel bessere Grundlage einerseits in thematischer Hinsicht, weil die Leute vom Fach sind. Aber wir hätten auch die Legitimation hinterher zu sagen, die Vorschläge, das haben wir uns nicht selber ausgedacht oder irgendwie im stillen Kämmerlein darüber sinniert, sondern das kommt aus der Praxis. Und dann hat es auch eine andere Legitimation vor einem Hafenarbeiter, der sagt, was macht ihr denn? Ihr kümmert euch nur um die Krankenhäuser und das ist eine schlechte Idee. Dann kann man sagen, nee, haben 150 Menschen, die in dem Gewerk arbeiten, mit uns gemeinsam in einem längeren Prozess erarbeitet. Mhm. Und deswegen wertvoll.
Ich möchte an der Stelle eine Hörempfehlung abgeben. Und zwar haben Christian und ich vor mehreren Jahren, glaube ich inzwischen, ein paar Folgen aufgenommen rund um das Thema, wie werde ich erfolgreich in der Politik. Das
hieß damals
Way into Politics. Eine Folge davon haben wir aufgezeichnet mit Renate Künast.
Stimmt.
Und mit der haben wir sehr viel über das Thema Macht gesprochen. Wer also dieses Thema vertiefen möchte, kann sich von einer ehemaligen Berufspolitikerin, die sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Nein. Kann sich von ihr mal richtig Insights geben lassen. Christian, ich habe noch eine Frage für dich.
Frag.
Wenn ich jetzt als Gemeinde, als Kommune, als Land dem hier gelauscht habe und ich finde es richtig, richtig gut und denke mir, ey, Christian und Julius, die haben mich jetzt davon überzeugt, Bürgerinnenräte, das ist heißer Scheiß, ich möchte das unbedingt machen. Was ist der erste Schritt?
Als Gemeinde?
Ja.
Ich glaube, du brauchst ein Thema. Ich glaube, es muss so konkret wie möglich sein, so praxisbezogen wie möglich. Was ist das Problem, was wirklich drückt? Und es gibt ja, wir beide wohnen in Berlin, ja. Lass uns einfach mal darüber nachdenken, wie sehen Spielplätze aus oder was gibt es so für Sportmöglichkeiten für junge Kinder? Und das, ich meine, ich bin sicher, dass da viel Geld investiert wird. Ich sehe auch manchmal Dinge, von denen es gibt so diese Art von Klettergerüst, wo ich nicht mal weiß, wie die funktionieren. Das sind diese aber, glaube ich, wo richtige Kletterer so dran sind. Weißt du,
bist du der Typ, der dann am Sonntag immer darauf rumklettert?
Nein, ich will sagen, ich glaube, manchmal sieht man auch in der Stadt Dinge, die wir anders machen würden mit drei kleinen Kindern. Und wenn man uns, unsere Frauen, unsere Kinder vielleicht sogar auch einbeziehen würde und fragen würde, wie wünscht ihr euch das, dann hast du die auch verhaftet, die Leute, weil die dann sagen, ich habe da mitgemacht und selbst wenn es am Ende nicht so cool ist, die Schaukel, dann werden die Leute weniger unzufrieden sein. Das ist ja auch unser Ziel, dass man mal aus dem Nörgeln rauskommt, dass man sieht, Politik interessiert sich wirklich für mich und ist nicht nur geleitet von Interessen, die man manchmal unterstellt, ja, da gibt es irgendwie einen Arbeitgeberverband oder es gibt den Verband und dann irgendwie nur Berufspolitiker oder Berufsgewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sondern da bin ich mitgefragt worden. Muss ein lokales Thema sein, glaube ich, muss sehr konkret sein. Und dann haben wir ja gesehen jetzt an den Beispielen, gibt noch viele mehr, auch sinnvolle Vorschläge machen. Gibt es auch auf europäischer Ebene, da gab es die große Konferenz zur Zukunft Europas, die halt voll in die Pandemie gerasselt ist und deswegen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber diese Vorschläge und das System, daran glaube ich mittlerweile. Es ist, kommt übrigens auch aus Spanien. Spanien haben wir jetzt nur gestreift. Rund um Barcelona ist es sehr etabliert, Bürgerräte abzuhalten und gemeinsam zu gucken, wie kann man den Ort, die Region stärken und verbessern. Und genau das muss auch Europa sein, dass man nicht sagt, man findet eine Lösung für ganz Europa. Darum geht es auch in der Europäischen Union nicht, sondern man schafft Beteiligungsmöglichkeiten und Verfahren, die dann eine spezifische Lösung für Riga finden, eine für Kopenhagen, eine für Bologna und egal wo die Menschen leben, profitieren sie trotzdem davon, dass es diese Struktur gibt, ja, dass man weiß, wie man sich beteiligt, dass es transparente Verfahren sind, dass es irgendwie rechtsstaatlich abgesichert ist und dass man das Gefühl hat, nicht nur das Gefühl hat, sondern dass man sich echt einbringen kann und sieht, das ist ein Ergebnis von dem, an dem ich mitgewirkt habe, an einem Prozess, wo ich beteiligt gewesen bin. Das würde Vertrauen in Demokratie stärken, auch in unseren Rechtsstaat und Nebeneffekt, würde dafür sorgen, dass wir einander mehr persönlich begegnen vielleicht, zufällig ausgeloste Menschen in einem Raum, kann sehr anstrengend sein, ist etwas, was ungewohnt ist für uns, was wir nicht häufig machen, weil wir uns natürlich in unserer Comfortzone eher zu Hause fühlen mit Menschen, die ähnlich aussehen wie wir oder die ähnliche Vorlieben haben und dann mal jemanden zu treffen, der ganz anders denkt, auch vielleicht so denkt, wie wo wir eine Art von Denken verfolgt, was wir sonst verurteilen. Und dann merken wir nach 4 Stunden gemeinsamer Arbeit, der teilt meine politischen Ansichten nicht, aber er ist kein schlechter Mensch. Wir dürfen uns nicht so verteufeln. Weißt du, man muss akzeptieren, gibt Leute, die haben andere politische Ansichten, gibt Leute, die fahren gerne schnell Auto. Dann muss ich halt aber einen Weg finden, eine Mehrheit zu organisieren, die ihm das verbietet, weil ich davon überzeugt bin. Mhm. Und dann kann ich dafür kämpfen. Aber ich darf die Personen nicht verteufeln. Ja, vielleicht, ich kann versuchen, ihn zu überzeugen. Aber wenn es hart auf hart kommt, und in der Politik kommt es halt auch oft hart auf hart, ein Gesetz oder ein anderes, eine bestimmte Klientel bevorzugen steuerlich oder benachteiligen, das ist hart auf hart. Das sind Fragen von Krieg und Frieden, von Geld oder Nicht-Geld, von Steuern. Da müssen wir trotzdem so miteinander umgehen, dass wir sagen, okay, wenn du nicht meinen Punkt einfach so übernehmen willst, dann müssen wir ein Gesetz organisieren, was dich davon abhält, 180 km/h auf der Autobahn zu fahren.
Mit meinem Porsche. 200. Christian, das war ein sehr schönes Thema, das du da vorbereitet hast. Danke für diesen wirklichen Deep Dive. Mich hast du abgeholt.
Ist ein spannendes Thema.
Ja, voll.
Und es ist so etwas, was im Kommen ist, was nicht historisch ist. Nächstes Mal gibt es wieder ein historisches Thema. Was wirst du denn beim nächsten Mal vorstellen?
Kein historisches Thema, sondern ein
Zukunftsthema.
Brandaktuelles Thema. Wann hast du das letzte Mal neue Klamotten gekauft?
Neue Klamotten?
Mhm.
Nicht lange her, eine Woche.
Mhm. Wir alle haben zu viele Klamotten. Wir kaufen zu viele Klamotten und denken zu wenig über die Wertschöpfungskette dahinter nach. Die Kleiderschränke sind voll mit Dingen, die wir nicht tragen und wir kaufen immer weiter und immer weiter und immer weiter. Aber, und das ist die gute Nachricht, die ich beim nächsten Mal in einem Deep Dive ein bisschen ausleuchten werde, es gibt einen Trend zunehmend hin zu gebrauchten Klamotten. Und zwar nicht nur, dass man Secondhand kauft, sondern dass Sachen auch neu verwertet werden und aus diesen Sachen dann neue Kleidungsstücke entstehen. Mein Lieblingsbeispiel ist die Firma Mood, Michael Pfeiffer. Und ich hoffe, dass ich ihn dazu bringen kann, mit uns beiden darüber zu reden, die alte Textilien, alte Laken, alte Bettwäschen, alte Tischdecken aufkaufen und daraus Designermode machen. Und das sehr erfolgreich inzwischen tun, haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und wir werden beim nächsten Mal genau an der Stelle einsteigen, dass wir uns angucken, woher kommt dieser Trend? Ist das gut oder kann das weg? Darüber werden wir beim nächsten Mal reden. Das wird sehr gut werden. Das war eine sehr schöne Folge. Danke dir.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.